Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Eines der bekanntesten Gemälde der Welt wird gerade in Amsterdam restauriert, Rembrandts Nachtwache. Und alle gucken zu. Nicht nur vor Ort im Amsterdamer Rijksmuseum, wo die Restauratoren hinter einer Glaswand mitten im Museum werkeln. Auch im Netz kann man bei den Arbeiten an dem fast 400 Jahre alten Gemälde dabei sein.
Und unser Autor Matthias Finger war online dabei und hat dann auch einen digitalen Ausflug durch andere Museumshäuser unternommen. Ihn und auch uns hat interessiert, wie aktiv sind eigentlich die alten Museen im, jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so neuen, Internet.
Ein urtümliches Metallgestell wird auf Schienen vor dem knapp 16 Quadratmeter großen Gemälde hin und her geschoben. Die Mitarbeiter des Amsterdamer Rijksmuseums scannen Rembrandts Nachtwache. Das Ganze findet für alle sichtbar in einer gläsernen Werkstatt statt. Und ich sitze zu Hause an meinem Laptop und schaue zu.
Die Untersuchung und die Restaurierung wird vor den Augen der Öffentlichkeit stattfinden. Hier im Rijksmuseum und online. Denn die Nachtwache gehört uns allen.
Erklärt Museumsdirektor Taco Dibitz. Videos und Artikel flankieren das Vorhaben. Eine Multimedia-Show walzt die Geschichte des Gemäldes aus. Beim Verständnis hilft das ungemein.
Obwohl die Bürgerwehr schwer bewaffnet ist, wurde damals kaum gekämpft. Die Männer waren stolz und fühlten sich für die Sicherheit in ihrem Kiez verantwortlich. In Wirklichkeit war das aber ein Club für die Mächtigen der Stadt.
In Deutschland ist das Städelmuseum in Frankfurt bei der Digitalisierung ganz vorn dabei. 25.000 Werke der letzten 700 Jahre kann ich nach Stichworten durchsuchen. Ich lasse mir alle blauen Bilder anzeigen und klicke auf ein abstraktes Schwammrelief von Yves Klein. Irgendwie schön, dieser Zufallsfund.
Blau ist das Unsichtbare sichtbar werdend, hat Yves Klein einmal gesagt. Das intensive Blau war von Jugend an seine Passion.
Details kann ich in den hochauflösenden Bildern genauer erkennen als vor Ort, wo Museumswärter alle anknurren, die der Kunst zu nahe kommen. Aus Platzgründen lagern zudem die meisten Werke im Depot. Dem Vergessen entrissen werden sie durch digitale Sammlungen.
Die Beispiele zeigen, dass die physischen Besucher tatsächlich mit einem verstärkten Social-Web-Auftritt auch einfach gesteigert werden. Also es funktioniert als Appetizer.
Findet Museumsexpertin Tanja Praske. Das Deutsche Museum in München hat sogar das ganze Haus ins Netz gestellt. Am Bildschirm laufe ich direkt durch die Ausstellung und lande in der Raumfahrtabteilung.
Ein mittelalterlicher Gelehrter, vielleicht ein Rabbi, empfängt uns hier oben. Er steht an einer Himmelsleiter, wie sie im Alten Testament erwähnt wird. Ein Sinnbild für die Milchstraße. Die Treppe zu einem Reich jenseits unseres Horizontes.
Das Bild hätte ich vor Ort kaum wahrgenommen. Durchschnittlich verweilen wir gerade mal 7 Sekunden vor Kunstwerken. Mehr Zeit kann ich mir nehmen für ein Landschaftsidyll mit Bauernkindern am Fluss. Das hat die Tate in London getwittert. Auf den Instagram-Seiten des Metropolitan Museum of Art in New York stellen Besucher historische Gemälde nach. Und das Deutsche Historische Museum in Berlin lässt Nutzer über Demokratie diskutieren.
Vielleicht fließt sowas ja auch mal in die Konzeption einer nächsten Ausstellung ein, die Brille des Benutzers mal aufzusetzen und mit ihm gemeinsam etwas Neues zu entwickeln.
Von wegen verstaubt. Museumsmacher sind mittlerweile ganz schön gewieft. Sie haben mich heiß gemacht mit all den ausgelegten Wissenshäppchen im Netz. Jetzt möchte ich gern in die Museen reingehen, am liebsten in alle.
Wir waren eben dabei, wie unser Reporter einen Ausflug durch einige bekannte Museen unternommen hat, ohne dass er dabei die Wohnung verlassen musste. Ein dankbarer Reporterauftrag. Und es gibt nämlich mittlerweile zahlreiche Online-Aktivitäten der großen Museumshäuser. Und das reicht eben von Fotos von einzelnen Exponaten bei Instagram bis hin zu Livestreams der Restaurierung von Rembrandts Nachtwache, aktuell im Amsterdamer Rijksmuseum.
Was wir uns da gefragt haben, lohnt sich eigentlich der Aufwand? Also führt eine gute Online-Präsenz zu mehr Besucherzahlen? Oder macht sich das Museum dadurch vielleicht selbst überflüssig? Darüber haben wir mit Tobias Nettke gesprochen. Er ist Professor für Museumskunde an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Sein Fachgebiet sind die Methoden der Vermittlung in Museen. Und wir wollten von ihm wissen, welchen Effekt sich die Museen von ihren Online-Aktivitäten erhoffen, ob es im Kern darum geht, Lust auf die Ausstellung zu machen, was ja bei unserem Reporter gut geklappt hat.
Ja, genau, das ist schon der Effekt. Also Aufmerksamkeit wecken, Interesse wecken und diejenigen dazu bewegen, dann auch zu kommen. Man muss aber auch dazu sagen, dass gerade Social-Media-Aktivitäten eben auch nur einen bestimmten Teil des Publikums erreichen und andere Teile eher dann auch wiederum auf klassische Kommunikationsformate reagieren. Also sprich, die haben da was über Plakate mitbekommen oder von Freunden eine Empfehlung erhalten, die Ausstellung zu besuchen.
Also wenn Sie sagen bestimmter Teil, wer ist da gemeint? Wen erreicht das?
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Besuchszahlen zugenommen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das zeigt das Institut für Museumsforschung. Was nicht gezählt wird, sind die eigentlichen BesucherInnen. Das bedeutet, wir brauchen da weitere Statistiken und die wiederum zeigen, dass nur ein Bruchteil der Bevölkerung ins Museum kommt. Und das sind überwiegend Bildungsbürgerinnen, die entsprechendes Vorwissen mitbringen. Und das zeigt die große Herausforderung eigentlich von uns Museen. Wir müssen schauen, dass wir ein diverseres Publikum zukünftig erreichen und dann entsprechend auch, was die Medienangebote sehr divers werden. Wir müssen schauen, wie wir in unterschiedlichsten Kanälen und auch in unterschiedlichen Sprachen ein ganz diverses Publikum ansprechen.
Aber das heißt, im Prinzip ist ja dann dieses Social Media Museum oder das Online Museum ja wirklich eher eine Art Werbung fürs Museum dann und nicht dieser Traum von dem Online Museum, dass ich mich ja durch das Internet bewege und mal in das Museum in New York reinschnuppere und dann mal in ein kleines Museum in Prag gucke und dann irgendwie rüber hüpfe nach Island und so, sondern das ist schon eher Werbung im Prinzip.
Ja, also es ist Werbung, es dient da der Information und des Weckens von Interesse. Man muss sagen, dass Angebote, die nach diesem Google Street View Prinzip funktionieren, also ähnlich wie das Google Art Project, nicht so angenommen wurden in den letzten Jahren, wie man sich das erhofft hatte. Also sind nicht eben alle daran interessiert, mal in St. Petersburg vorbeizuschauen oder in New York und dort sich durch die Ausstellung zu bewegen. Und dieses Simulieren der Bewegung durch den Raum oder das Simulieren eines Ausstellungsraums, das funktioniert im Internet nur bedingt. Im Grunde genommen sollten wir da andere Vorteile des Internets nutzen, also sprich, das Sortieren der Ausstellungsinhalte nach bestimmten Interessen, also dass ich sage, zeig mir was an aus dem 18. Jahrhundert oder ich gebe ein Stichwort ein zu einem bestimmten Künstler oder einem bestimmten Stil und dann werden mir die Angebote des Museums dazu gezeigt und ich kann dann mir diese Informationen erschließen. Das wird eher angenommen als jetzt sozusagen dieser künstliche Gang durch den virtuellen Raum.
Da ist wiederum die Frage, wenn ich mir eben die Nachtwache online angucke, was ich jetzt auch schon machen kann. Graben sich da die Museen nicht möglicherweise auch das eigene Wasser ab mit solchen Aktivitäten, wenn die dann noch ausgebaut werden?
Nein, das ist nicht der Fall. Solche Befürchtungen hatte man durchaus vor einigen Jahren noch, dass je mehr ein Museum quasi Inhalte und auch Bilder von Exponaten und so weiter ins Netz stellt, desto eher würde man sich vielleicht das Wasser abgraben. Aber das ist bei weitem nicht so, denn es macht einfach einen riesigen Unterschied, ob ich online mir ein paar Informationen hole, um Entscheidungen zu fällen über den Museumsbesuch oder ob ich wirklich dieses Ausstellungsstück erleben möchte. Und da ist es so, das ist oft in einem sozialen Zusammenhang. Das heißt, ich gehe mit einer Freundin, mit Verwandten oder Kollegen ins Museum. Wir sprechen über das Werk, wie es auf uns wirkt. Und bei bestimmten Werken, sagen wir mal Nofretete oder Mona Lisa, da ist es natürlich auch zu sagen, ich war da, ich habe das Original gesehen und ich habe auf die Details geachtet. Und das ist dann nicht zu ersetzen durch einen medialen Eindruck, auch wenn da sozusagen mehr Informationen rüberkommen können. Aber dieses am Original zu stehen, an einem authentischen Ort, wo es ausgestellt ist, das zu erleben und mit anderen auch zu teilen, das ist für viele Menschen noch sehr, sehr wichtig.
Aber gerade die Mona Lisa ist doch so ein Beispiel, da geht doch jede Sinnlichkeit flöten, wenn ich da im Louvre stehe, um mich herum gefühlt hunderte von Menschen. Ich kann dieses Kunstwerk irgendwie nur noch erahnen, das kann ich im Netz doch mir viel besser angucken.
Das ist richtig und das zeigt eigentlich, wie schön sich das auch ergänzen kann. Also für diejenigen, die da besonders Wert drauf legen, das Original zu sehen, sich in die Schlange zu stellen und ein paar Sekunden zumindest sich das anzuschauen, ist das wichtig und sie nehmen das auch als Erlebnis mit, selbst wenn es zum Teil auch was Negatives hat, diese Warteschlange. Und ich habe jetzt zusätzlich die Möglichkeit, mir noch weitere Details im Internet anzuschauen. Und das zeigt ja auch eigentlich die Chance von überhaupt Multimedia-Elementen auch in Ausstellungen. Also es nimmt ja auch zu, nicht nur in technischen Museen, sondern eben auch in Kunstmuseen, dass ich zusätzlich Multimedia-Angebote mache, die mir Röntgenaufnahmen zeigen, ältere Schichten, ältere Versionen, auch das Hineinzoomen in die Details. Und das macht natürlich vor Ort am meisten Sinn, weil da ergibt die Situation, dass jetzt Interesse da ist. Und selbst wenn das im Internet angeboten wird, wird es nicht immer wie gewünscht genutzt, weil da die Situation nicht gegeben ist.
Also könnte man wirklich sagen, so diese Befürchtung vom Philosophen Walter Benjamin von der Aura, die ist nicht wirklich wahr geworden oder beziehungsweise die stimmt insofern, dass die Aura des Originals dann trotzdem erhalten bleibt, obwohl man die Nachtwache online sehen kann. Was ich noch ganz interessant finde, ist, müssten Museen sich vielleicht in Zukunft viel mehr als Informationsgeber auch im Netz verstehen? Also im Moment beziehen wir viele Informationen vor allem aus Projekten wie der Wikipedia, wenn wir danach googeln oder suchen. Und vielleicht müssten Museen in Zukunft viel mehr Informationen besser suchbar bereitstellen und sich besser im Netz präsentieren als vertrauenswürdige Informationsquellen.
Ja, genau das ist es. Und das passiert auch schon lange. Also das heißt, es werden Tausende, sogar Millionen Objekte digitalisiert und online gestellt. Und es gibt bestimmte Museen, die da besondere Vorreiter sind, auch das Rijksmuseum in Amsterdam oder in Deutschland das Städelmuseum oder das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Die stellen also ihre Objekte digital online und damit werden sie auch im Grunde genommen ihrem Bildungsauftrag gerecht. Aber die reine Digitalisierung der Exponate, ich sag mal das Scannen und das Fotografieren, das reicht nicht aus, um einen wirklichen Zugang zu schaffen. Da müssen wir auch quasi uns überlegen, welche Informationen wir wie über diese Objekte aufbereiten und wie dann diese Fülle der Objekte aufgefunden werden kann. Und das ist noch ein jahrelanger oder jahrzehntelanger Prozess, in dem wir uns befinden.
Das klingt ja auch nach einem sehr schwierigen Prozess und einem Prozess, der vielleicht gar nicht machbar ist von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Museen, die jetzt vielleicht nicht mit gigantischen Geldbergen ausgestattet sind. Wären denn dann vielleicht Kooperationen auch denkbar mit zum Beispiel großen Tech-Unternehmen, zum Beispiel Google?
Ja, das ist sehr gut denkbar. Da sind die Museen jetzt gefordert, da kreativ zu werden, mit wem sie da kooperieren. Aber dazu kommt, um die Informationen entsprechend aufzubereiten, braucht es dieses museologische Know-how. Es braucht das Wissen über die Objekte und die korrekte Verschlagwortung. Und im Grunde genommen kann ich diese Arbeit nicht auslagern, sondern es braucht diese Expertise, die im Museum vorhanden ist. Und im Grunde genommen müssen wir da die Energie reinstecken.
Sie haben ja gerade auch schon beschrieben, diese Aufbereitung, die wird dann wieder in die Ausstellungen reingetragen, weil man möglicherweise dann über sein Smartphone zusätzliche Informationen zu den Exponaten abruft. Aber was macht das dann im Verhältnis von Besucher zum Original, wenn man quasi immer seinen Second Screen dabei hat, um sich da zusätzliche Informationen reinzuholen? Wird dadurch nicht meine Wahrnehmung des Originals auch irgendwie beeinträchtigt?
Das ist völlig richtig. Die Wahrnehmung wird beeinträchtigt und insofern müssen wir uns als Museen ganz genau überlegen, wie wir die digitalen Angebote in den Ausstellungen platzieren. Sozusagen ein museologisches Prinzip ist es ja, das Original oder das authentische Objekt zumindest in das Zentrum zu rücken und es nicht dominieren zu lassen durch Texte, durch Medienangebote. Das heißt, da müssen ganz individuelle Lösungen jeweils gefunden werden, wie dezent und in welcher Art und Weise die vertiefende Information angeboten wird.
Wir haben jetzt viel gehört von Smartphones, die ja man immer dabei hat, die vielleicht eine Konkurrenz darstellen, auch zu dem, was man im Museum erlebt. Aber wie könnte denn jetzt wirklich auf die Zukunft betrachtet so ein Museum aussehen? Wie sollte das vielleicht aussehen?
Also die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich würde es auch gerne wissen, wie das genau aussieht. Aber was man schon mal sagen kann, ist, nach wie vor werden klassische Formate der Vermittlung, sprich Audioguides und mittlerweile eben Multimedia-Guides, sehr, sehr gerne genommen. Ich glaube, dass Multimedia-Geräte zukünftig mehr Werkzeuge enthalten, die zwei oder drei Nutzern zugutekommt gleichzeitig. Also sprich, wenn ich mit anderen gemeinsam das Museum besuche, dass wir ein gemeinsames Gerät nutzen können in irgendeiner Form. Ich glaube auch, dass es zukünftig noch mehr Augmented Reality geben wird. Also die Frage, wie sah etwas damals aus im Vergleich zu heute? Wie hat sich etwas verändert? Das ist so eine ganz typische Frage im Museum. also relativ zeitlos. Und Augmented Reality Lösungen sind ja genau dafür gemacht, dass sie mir zeigen, so sah der Gegenstand in der Benutzung vor 200 Jahren aus oder so sah einmal das Gemälde in einem anderen Kontext aus, als es noch in einem anderen Gebäude ausgestellt wurde und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass die derartigen Angebote noch mehr und verstärkt in Museen verfügbar werden. Aber im Grundeffekt wird es dabei bleiben, Innenmuseen sind die Originale, sind auch sehr authentische Orte, an denen geforscht wird seit langem, sind oft historische Gebäude, zum Teil haben sie auch Gedenkstättencharakter, je nachdem von welchem Museumstyp wir sprechen. Und insofern wird es nach wie vor so sein, dass man diesen Ort aufsucht und dass sozusagen die mediale Verfügbarkeit im Endgerät, also zu Hause am Rechner oder in meinem Smartphone, den Museumsbesuch nicht ersetzen wird.
Das Museum wird also nicht durch Online-Auftritte ersetzt oder entwertet, sondern es muss eigentlich so weiter zugänglich gemacht werden, und zwar für alle. Das sagt Tobias Nettke. Wir haben mit dem Professor für Museumskunde über die Digitalstrategien von Museen gesprochen.
Und das Gespräch finden Sie natürlich auf unserer Seite im Netz auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.